Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 1000 fremde Orte. Eine Weltreise mit dem Fahrrad? Das klingt schon ziemlich verrückt. Und trotzdem, oder gerade auch deswegen, haben Melanie und Ricardo sich an dieses Abenteuer gewagt. Relativ spontan, blauäugig und naiv sind die beiden losgeradelt. Nutze ihre Tipps und Tricks, lerne aus ihren Fehlern und lass dich einfach nur inspirieren. Und jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung mit deinem Podcast-Host Melanie.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Maximilian Semsch um die Welt. Du bist beim Podcast 1000 fremde Orte und ich habe immer noch zu Gast den Maximilian Semsch, der mit dem Fahrrad schon fast überall war. Und heute nimmt er uns mit auf die Reise von München nach Singapur. Das war so sein erstes großes Projekt. Er hat eine DVD rausgebracht darüber und ich kenne diese DVD, ihr wahrscheinlich nicht. Kauft sie euch, die ist mega geil. Und heute bin ich gespannt, was er vielleicht noch so an Bonusmaterial zu erzählen hat. Also, viel Spaß beim Hören.
Dann ist die Fahrradfahrerei durch Australien und dann hast du gesagt, so, jetzt brauche ich aber mal nach 3 Jahren, ich brauche neue Herausforderungen. Und ist dann so noch mehr diese Idee gekommen, okay, ich mache ein Projekt aus der Strecke München nach Singapur, oder war diese Strecke schon vorher fest, dass du diese fahren möchtest?
Ja, mir kam die Idee irgendwo, weiß ich nicht, während dieser 3-jährigen Weltreise, da war ich in Laos irgendwo im Dschungel eine total geniale 15 Kilometer lange Abfahrt, den Berg runter mitten, nur außenrum, nur Dschungel und Urwald. Und da kam mir dann irgendwie die Idee bei dieser Abfahrt, Mensch, hätte ich hier eine Videokamera dabei, man erlebt hier so viel, das glaubt ja kein Mensch, an welchen Orten man vorbeikommt. Und da war zum ersten Mal diese Idee geboren, ja, warum eigentlich nicht, ne? Wenn man da einen Film draus macht, was man da sieht und erlebt, das ist ja so aufregend, das muss ja den Normalsterblichen daheim auch interessieren. Und die Idee ist dann irgendwie über die nächsten Monate immer konkreter gereift und dann war klar, okay, wenn ich zurück in München bin und eine Reise starte, dann auf jeden Fall wieder so Richtung Südostasien und irgendwie die längste Strecke, die man über Land ohne Ozeanüberquerung zurücklegen kann. Und dann ist eben Singapur zwar eine Insel, aber es führen von Malaysia 2 Brücken rüber und es ist dann einer der letzten Orte, den du sozusagen von Deutschland aus erreichen kannst, ja, und nur die ganze Zeit Fahrrad fährst.
Und wie lange hat dich diese Planung gedauert, also gekostet? Wie lange hat diese Planung für diese Reise gedauert? Weil du warst ja nicht lange zu Hause.
Insgesamt, ich kam zurück von 3 Jahren Weltreise, war glaube ich 9 Monate daheim und 9 Monate später ging es schon los. Also ich hatte mehr oder weniger 9 Monate Planungszeit wieder daheim in München und hatte aber natürlich davor schon so ein bisschen die Idee gehabt, die sich dann irgendwie über ein Dreivierteljahr im Kopf ausgereift hat. War dann 9 Monate mehr oder weniger, um das organisatorisch auf die Beine zu stellen. War da natürlich der Vorteil, dass ich schon zu dem Zeitpunkt 3 Jahre Reiseerfahrung hatte und wusste, wie das funktioniert und auf was ich achten muss. Und lief dann schon. Genau, und habe dann ein paar Sponsoren gesucht, die das unterstützt haben. Und war natürlich so, als ich da zurückkam mit Mitte 20, nach 3 Jahren Weltreise und ohne Studium und ohne Ausbildung und dann gesagt habe, so, pass mal auf, Umfeld, jetzt mache ich das hauptberuflich, haben natürlich erstmal nicht alle, sind nicht alle in eine Jubelorgie verfallen. Ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen, gerade die Familie, dass sie da so ein bisschen zurückhaltend ist und sagt, Mensch, Kind, du musst doch was Vernünftiges lernen.
Ja, genau, gerade die Großmutter.
Ach so, war die am schlimmsten?
Ja, nein, am Schluss würde ich jetzt nicht sagen, aber die ist natürlich noch mal ein bisschen eine andere Generation, die sowas nicht verstanden hat. Meine Eltern, die waren halt kurz, war okay, hast du dir das gut überlegt und bist du dir sicher, dass das jetzt eine gute Idee ist? Aber nachdem ich dann gesagt habe, ich weiß, was ich tue und was ich machen will, wie gesagt, bei meinen Eltern gab es eigentlich sehr selten irgendwie Druck oder es war eigentlich immer klar, okay, das ist dein Leben und du bist erwachsen, du musst die Entscheidungen fällen, was du machen möchtest. Also da hatte ich natürlich auch ein sehr gutes Elternhaus, die mir da keine Steine in den Weg gelegt haben oder mit Enterbung gedroht haben oder ähnlichem, wenn ich nicht das tue, was in deren Sinn ist, in etwa.
Ja, aber ist es nicht so, also wir hatten das vorhin schon mal angesprochen, dass man eventuell mal so ein bisschen Heimweh bekommt oder nicht unbedingt Heimweh, aber dass man mal so wieder irgendwo gesettelt sich niederlassen möchte. Du warst wirklich nicht lange zu Hause und du musstest die ganze Zeit dann so die Planungen übernehmen und ja, halt vorbereiten. Hattest du nicht irgendwie mal das Bedürfnis, so ein bisschen mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen und zu sagen, okay, vielleicht verschiebe ich das Ganze um ein Jahr?
Nö. So leid's mir tut. Nee, ich habe echt, in mir war da einfach immer schon dieses riesengroße Fernweh und diese Abenteuerlust. Und zum anderen bin ich schon auch so ein bisschen ein Sturschädel. Also wenn ich mir einmal was in den Kopf gesetzt habe und einen Plan mir in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich den auch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ohne Rücksicht auf Verluste durch. Also es war auch mehr so auf Reisen dann so ein Heimweh jetzt nicht richtig. Es waren so, du hast dann immer so Dinge vermisst, wie irgendwie mal, weil dir das so war, jetzt einfach so eine Scheibe richtig geiles Schwarzbrot mit lecker Käse. Also es waren dann mehr so kleine Dinge, die du vermisst hast. Obwohl ich Familie lieb und echt auch gute Freunde daheim habe, hat sich das Heimweh danach so ein bisschen doch in Grenzen gehalten, weil irgendwie man unterwegs einfach auch immer so viele neue Leute getroffen hat. Dass das Heimweh da ziemlich schnell vergessen hat lassen.
Ja, es gibt ja aber auch Tage, da hat man so ein paar Tiefs und da würde man am liebsten, also so ging es mir bisher auch schon auf dieser nur zweimonatigen Reise, wo ich gesagt habe, boah, ich steige in den nächsten Flieger und fliege wieder nach Hause. Das ist mir alles too much hier.
Ja, kommt natürlich auch vor, ja.
Aber jetzt nochmal vielleicht zu einem ganz wichtigen Punkt oder für einige Leute wichtig oder interessant. Du warst 3 Jahre auf Weltreise, bist wiedergekommen, hattest 9 Monate Zeit, die nächste Reise zu planen. Wie war das Ganze finanziell möglich? Wie hast du das hinbekommen? Du hast gesagt, in Australien bist du auch nur mit 50 Euro eingereist.
Ja, genau. Also ich bin mit 50 Euro damals nach Australien eingereist, habe dann 6 Monate gearbeitet, bin 6 Monate gereist in Australien und bin nach einem Jahr Australien mit 7.000 Euro auf dem Konto wieder ausgereist. Ja, das heißt, ich habe meine Weltreise mehr oder weniger mit 5.000 Euro gestartet und sie mit 7.000 Euro beendet, was eigentlich schon eine ziemlich gute Bilanz ist. Und mit diesen 7.000 Euro zurück in Deutschland habe ich dann in München nebenbei natürlich auch noch gearbeitet und hatte einen Job, um natürlich die Miete vom WG-Zimmer zu zahlen und nochmal ein bisschen was zurückzulegen. Das heißt, ich habe da schon mal so ein bisschen gearbeitet und habe mehr oder weniger diese 7.000 Euro Überschuss, die ich mitgenommen hatte aus der Reise, in die München-Singapur-Reise investiert und gesteckt für eine Kamera und Reisekosten, weiß ich nicht, von München-Singapur lagen irgendwie bei 2.500 bis 3.000 Euro. Und genau, da habe ich dann einfach das Geld da sozusagen reinvestiert. Und als ich von München-Singapur zurückkam, war ich natürlich wieder pleite, habe dann, während ich diesen Film geschnitten habe, auch immer noch 2-3 Mal die Woche irgendwo gearbeitet, um Geld zusammenzubekommen, um die Miete zu bezahlen. Und die anderen 3-4 Tage, die ich Zeit hatte, habe ich dann an meinem Film geschnitten, bis der dann irgendwie 8 Monate später fertig war.
Schon eine ganz schön lange Zeit und da braucht man ordentlich Disziplin wahrscheinlich auch für.
Ja, auf jeden Fall. Das braucht man. Ja, da muss man schon noch ein bisschen hartnäckig sein, gerade am Anfang, weil man einfach echt keine Kohle hat und natürlich auch nicht weiß, wird das irgendwann? Ja, also wird das funktionieren oder war das jetzt Griff ins Klo? Ja, und dann genau. Aber ich hatte da eigentlich nie Zweifel dran, dass das nichts werden würde und bin Gott sei Dank dran geblieben, auch bei schwierigen Zeiten und habe es weiter verfolgt.
Ja, sonst wäre ja der Film nicht draus entstanden, ne? Und das sind wir alle. Also ich fand den sehr gut, muss ich sagen. Ja, find es gut, dass du das dann auch so durchgezogen hast. Also ja, ist schon ein bisschen, ja, Respekt, sage ich mal.
Ja, genau, also das ist halt, aber wie gesagt, viele Leute fragen mich auch immer wieder, Mensch, und ich will auch sowas machen und wie mache ich das und was muss ich alles tun? Also ja, einfach das Wichtigste ist, Durchhaltevermögen zu haben, weil einfach machen zum einen und zum anderen auch, du kannst nicht erwarten, dass du an Tag 1 irgendwie schon so viel Geld verdienst, dass du auch was für die Altersvorsorge zurücklegst. Also das schaffen im Normalfall die wenigsten. Das heißt, es dauert einfach eine Zeit, bis sowas anläuft und ja, die Zeit muss man einfach überstehen so ein bisschen auch und sich durchbeißen.
Ja, das ist richtig. Und wie hast du dich damals auf dieses Projekt, nenne ich das jetzt mal, wie hast du dich darauf vorbereitet? Hattest du schon ein Fahrrad zu Hause, wo du gesagt hast, ja, das nehme ich jetzt einfach? Also bei uns war es zum Beispiel so, wir haben uns super viele Gedanken über das richtige Fahrrad gemacht, welche Taschen wir nehmen, was brauchen wir für Klamotten und so weiter und so fort. Du hast schon Erfahrung gehabt von der dreijährigen Weltreise, aber wie hast du es mit dem Fahrrad geregelt zum Beispiel?
Da hatte ich dann damals Sponsoren gesucht, die mir zu dem Zeitpunkt dann die Ausrüstung gestellt haben und hatte dann einfach halt die komplette Fahrradindustrie im deutschsprachigen Raum irgendwie kontaktiert und habe gesagt, hier, ich bin der, ich komme gerade von 3 Jahren Weltreise zurück und mache jetzt eine neue und das wird alles super und toll. Und habe dann noch ein paar Firmen gefunden, die mir halt zumindest das Equipment gestellt haben. Und genau, so bin ich dann an mein neues Fahrrad gekommen, mit dem ich dann von München nach Singapur geradelt bin.
Was hattest du da damals für ein Fahrrad?
Das war ein Stork Multitask mit einer Rohlaufschaltung und ja, halt einfach Taschen mit dran und ein sehr robustes, simples Fahrrad im Endeffekt, ohne viel Schnickschnack, sondern alles drauf ausgelegt, dass es lang hält.
Ja, muss es ja auch bei so einer Reise. Und es waren ja auch ein paar tausend Kilometer. Das sollte schon was aushalten, ne?
Auf jeden Fall.
Wie viele Kilometer waren es insgesamt?
Gefahren 13.500. Eigentlich sollten es 17 sein. Durfte damals allerdings nicht China einreisen. Und während der Olympischen Spiele musste drüber fliegen. Deswegen waren es in Anführungszeichen nur 13.500 gefahrene Kilometer.
Nur ist gut.
Ja, nur ist gut.
Du hast gerade schon gesagt, du durftest in China nicht einreisen. Jetzt kommen wir mal zu deiner Route von München nach Singapur. Wie bist du da gefahren? Also du bist in München gestartet und bist dann wo lang gefahren?
Tschechische Republik, Polen, Ukraine, Russland, Kasachstan. Wollte dann von Kasachstan nach China, das hat nicht geklappt, bin dann von Kasachstan nach Bangkok geflogen und war dann noch in Thailand, Kambodscha, Thailand, Malaysia und Singapur.
Okay, warte, jetzt muss ich bin ja gerade bei Google Maps und versuche mal eben zu gucken. Also Tschechien, Polen, Ukraine, Russland hast du gesagt, ne?
Genau, und dann weiter nach Kasachstan.
Über China durftest du nicht. Mongolei wäre nicht in die Frage gekommen.
Doch, war schon auch eine Idee, aber ging dann routenmäßig nicht, ja, weil du für Russland nur ein 30-Tage-Visum bekommst und mit dem Fahrrad es in 30 Tagen nicht so weit Richtung Osten schaffst, um in die Mongolei einzureisen. Das heißt, ich bin mehr oder weniger entlang der russisch-kasachischen Grenze geradelt, bis mein 30-Tage-Visum zu Ende war und bin dann nach Kasachstan rein.
Ah ja, okay, verstehe. Und wenn du jetzt so zurückblickst auf, das sind ja einige Länder, wie viele Länder waren das?
10 oder sowas müssten es gewesen sein.
Die sind wahrscheinlich, also die sind auf jeden Fall alle unterschiedlich, also von den Kulturen her. Welches Land hat dich am meisten überrascht damals? Also von den Leuten her, von der Landschaft her?
Da würde ich schon sagen, Russland, ja, wo man natürlich irgendwie schon vor der Reise so ein bisschen Bammel hatte und sich gedacht hat, Mensch, was hört man denn, wenn man jetzt den Fernseher einschaltet und irgendwas läuft über Russland? Sind es ja im Regelfall jetzt nicht immer die positiven Berichte. Also in Russland dachte ich, Mensch, da ist jeder Dritte bei der Mafia und die Polizei will ständig Schutzgeld von dir und du musst froh sein, wenn du mit 4 Gliedmaßen wieder outreist. Und dann war ich dort und es war mit eines der gastfreundlichsten Länder überhaupt. Ja, also ich bin irgendwie keinen Tag lang irgendwie weitergekommen, ohne dass mich nicht jemand auf Speis und Trank eingeladen hat oder mir irgendwie Wasser geschenkt hat oder Proviant geschenkt hat. Und in 30 Tagen ist mir nichts Negatives widerfahren, so dass ich mich irgendwie in einer unangenehmen Situation war. Und das hatte mich dann doch stark überrascht, weil mein Bild einfach gerade von Russland doch ein ganz anderes war. Vielleicht hat einfach auch ein bisschen geprägt über unsere Berichterstattung, die wir hierzulande haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, also da wird viel immer gepusht und in die falsche Richtung vielleicht auch gedrängt. Das ist das Gleiche mit Ägypten, als wir da jetzt waren, die 4 Wochen. Wir sind auch ein bisschen durch Ägypten gefahren. Wir haben versucht, von Sharm el-Sheikh nach Kairo mit dem Fahrrad zu fahren. Und wir hatten immer Polizeikontrolle dabei, einfach um die, um uns zu schützen. Es war auch eine neue Erfahrung, aber wir haben dort eigentlich auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und man hört immer so viel Negatives.
Ja, so ist es halt. Die negative Schlagzeilen verkaufen sich halt weit besser als ein friedliches Erntedankfest irgendwo in Sibirien.
Ja, genau. Du hast gerade erzählt, du bist da regelmäßig auf Speis und Trank eingeladen worden. Hast du auch bei den Leuten übernachtet oder wie hast du das, du hattest wahrscheinlich dein Zelt mit?
Genau, ich hatte mein Zelt mit dabei und habe eigentlich die komplette Zeit wild gezeltet und hatte, glaube ich, in 30 Tagen Russland 3 Hotelübernachtungen.
Und der Rest der Strecke?
Der Rest der Strecke wild gezeltet. Das heißt, auf 30 Tage gerechnet auch nur 3-mal eine Dusche gehabt.
Okay, aber es gibt ja Flüsse und Seen und Bäche.
Richtig. Ja, kann man überall reinhupfen.
Gut, wenn man draußen schläft, dann ist es wahrscheinlich auch egal, wie sehr man stinkt.
Genau. Da war ich allein unterwegs, da war es nicht so schlimm, alleine das Zelt voll zu stinken.
Wobei ich das immer ein bisschen unangenehm finde, so klebrig in meinen Schlafsack zu hüpfen.
Ja, da darf man, man ist dann doch überrascht, wie schnell man sich an Zustände gewöhnt. Ja, aber stellenweise denkt man sich schon so, oh Gott, ey, dieses T-Shirt kann ich nicht nochmal einen Tag anziehen. Ich falle ja jetzt schon fast in Ohnmacht.
Ja, genau. Aber das interessiert doch sowieso nicht, weil am nächsten Tag schwitzt du beim Fahrradfahren sowieso wieder und dann wäre das neue T-Shirt auch hinüber.
Genau, richtig.
Waren die anderen Länder auch so gastfreundlich oder war Russland wirklich so das gastfreundlichste Land?
Ja, Kasachstan war schon auch sehr, sehr gastfreundlich. Also sagen wir mal da, die anderen waren schon auch gastfreundlich. Gerade Russland, Kasachstan waren es die Länder, wo ich am überraschtesten war, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Bei Südostasien war ich ja schon mal, da wusste ich, dass die Länder sehr gastfreundlich sind. Nur eben Russland, Kasachstan hatte ich das so im Vorfeld nicht erwartet.
Und landschaftlich?
Landschaftlich ist natürlich auch so ziemlich alles geboten. In Kasachstan bin ich durch die Wüste gefahren. In Russland ist teilweise sehr grün, bin ein Stück die Wolga entlang gefahren und da war eigentlich so ziemlich alles mit dabei, ja, von Wüstenlandschaften bis hin dann in Thailand, Malaysia, tropische Regenwälder. Also das ist auch das Schöne halt am Radreisen, dass man einfach sehr langsam reist und wirklich jede Landschaftsveränderung auch mitbekommt. Ja, im Gegensatz jetzt vielleicht zu einem Flieger oder in einem Bus, wo du mal 5 Stunden einpennst und aufwachst und dir denkst, hoppla, wie sieht's denn hier aus? Ist es natürlich auf dem Rad, dass man diese Veränderungen ganz anders registriert.
Und was gefällt dir am besten? Also fährst du lieber durch Wüste oder lieber durch Regenwald?
Da fahre ich dann, glaube ich, schon doch eher lieber durch Regenwald. Und, die Wüste ist schön, aber gerade auch, wenn ich es dann später mit Australien vergleiche, wo man dann irgendwie einfach 4 Monate lang im Outback unterwegs ist und Tag ein, Tag aus alles gleich aussieht, gefällt mir so Regenwald einfach allein von der Geräuschkulisse, der Artenvielfalt. Das ist schon sehr faszinierend. Also da bin ich schon großer Fan von. Ich komme auch ziemlich gut mit dem schwülheißen Klima zurecht. Also ich habe damit keine großen Probleme.
Da wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist so etwas, diese feuchte Luft dort macht einem, glaube ich, das Fahrradfahren nicht gerade einfach.
Auf gar keinen Fall, nee. Und vor allem das Zelten, das ist eigentlich viel schlimmer. Deswegen habe ich auch in Südostasien zelte ich eigentlich nie, weil da gibt es dann auch Unterkünfte für, weiß ich nicht, 4,50 Euro, weil du jetzt keine hohen Ansprüche hast. Und deswegen war ich in Südostasien eigentlich nur, ich glaube, zweimal zelten, und das waren die schrecklichsten Nächte überhaupt, weil da drin in dem Zelt, das ist wie in einer Sauna, ne? Wenn du dann auch bei Nacht einfach noch 28 Grad hast bei 90% Luftfeuchtigkeit, du gehst ein.
Ja, das kennen wir noch aus Palau, das haben wir da auch gehabt, als wir da im Dschungel oder auch am Strand waren. Das war schon unangenehm.
Ja, genau, dann lieber irgendein Bungalow mit Ventilator, das ist ein bisschen angenehmer.
Reicht auch, muss ja keine Klimaanlage sein.
Nee, ich finde auch gar nicht Klimaanlage in den Tropen so gut, weil du einfach dann, du verlässt deine Klimaanlagenunterkunft und du wirst einfach erschlagen. Und so mit einem Ventilator bist du halt die ganze Zeit auch, akklimatisierst du viel besser.
Ist ja auch für die Umwelt besser. In deiner DVD von München nach Singapur hast du natürlich auch mal so ein paar Höhen und Tiefen. Du reist ja alleine. Und du hast unter anderem auch mal so einen richtigen Tiefpunkt, wo du wirklich daran zweifelst, dass du jemand bist, der alleine sein kann. So lange auch.
Ja, das war gerade am Anfang, als ich dann in die Ukraine eingereist bin und wusste, du bist jetzt 3 Monate in der ehemaligen Sowjetunion unterwegs mit Ukraine, Russland, Kasachstan. Und gerade die ersten Tage in der Ukraine, ich meine, da war ich noch nie, also wusste nicht, dann merkst du, okay, kein Mensch spricht Deutsch oder Englisch, du kannst mit niemandem reden, du hast niemanden dabei, mit dem du irgendwie fragen kannst, so, was machen wir jetzt, wo fahren wir jetzt hin? Und es war schon gerade die ersten Tage nach Einreise nicht so einfach, diesen ersten Kulturschock, der war dann vielleicht, weiß ich nicht, nach 3-4 Tagen überwunden, und dann ging das schon auch besser. Und viel schlimmer ist eigentlich der Kulturschock, den du dann hast, wenn du zurück nach Deutschland kommst, weil der ist, da brauchst du wieder ein paar Wochen, um auch wieder mit dem Kopf hier anzukommen. Aber klar, auch sowas gehört natürlich auf so einer Reise dazu.
Ja, das hatte ich auch damals nach Australien. Wie hast du das geschafft, da aus diesem Loch wieder rauszukommen? Also, du hast ja trotzdem weitergemacht.
Klar, Mai, du machst ja natürlich dann schon bewusst, dass es halt auch Vorteile hier hat, ne? Also wie zum Beispiel ein großes, weiches Bett, saubere Wäsche, einen Kühlschrank, ja, deine Freunde. Und natürlich mit jeder Reise, mit jeder längeren Reise, von der du zurückkommst, wird es immer einfacher, weil du weißt schon, was dich erwarten wird. Der Kulturschock, den ich nach dieser 3-jährigen Weltreise hatte, als ich plötzlich wieder daheim stand, ich war 3 Monate komplett von der Rolle und habe die Welt hier überhaupt nicht mehr verstanden. Weiß noch sehr gut, als ich damals nach 3 Jahren Weltreise zurückkam, war ganz groß in den Tagesmedien und in der Presse drin mit 3-mal Titelseite, dass ein Spülschwamm, auf einem Durchschnittsspülschwamm mehr Bakterien sind als auf deiner Kloschüssel. Und das war damals die Titelseite der Zeitung. Und ich dachte mir, das kann es ja nicht sein. Ne? Sind das die Probleme, die wir hier haben, nachdem du irgendwie, weiß nicht, durch Indien und sonst was geradelt bist, wo du halt einfach ganz andere Dinge gesehen hast. Und dann verstehst du, du kommst zurück und verstehst nicht mehr so ganz, was die Menschen hierzulande antreibt und beschäftigt. Und das macht, glaube ich, auch so ein bisschen den Kulturschock aus. Plus, dass natürlich keiner von den Daheimgebliebenen versteht, was du da gemacht und erlebt hast. Also außer du hast jemanden im Umfeld, der selber viel gereist ist, ist es schwer, anderen Leuten das zu vermitteln.
Okay, das ist einmal der Kulturschock, wenn du wieder nach Hause kommst. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, wenn du in ein neues Land kommst. Und das war ja bei dir der Fall in deinem Film. Wie bist du da damit umgegangen? Also, ja, was hast du da gemacht, um wieder rauszukommen?
Ach du, einfach mir gedacht, so, hey, das wird schon, ne? Also du wirst dich da schon dran gewöhnen und kapieren, wie das Land so ein bisschen funktioniert, wie die Eigenheiten der Menschen sind. Und wenn du dann die ersten Tage merkst, dass dir auch hier keiner an die Gurgel geht, ja, oder dir irgendwas passiert, dann geht es schon schnell. Und natürlich auch einfach die tolle Natur und Landschaften, in der du unterwegs bist, helfen da schon bei, diesen ersten Kulturschock so ein bisschen zu überwinden. Ja. Und wenn du die ersten netten, freundlichen Leute triffst in einem Restaurant, mit denen du dir dann mit Hand und Fuß irgendwie kommunizierst und redest und die erste Einladung bekommst, dann. Also ich brauch da nie lange, um diesen ersten Kulturschock zu überwinden. Also bis jetzt zumindest in den Ländern, in denen ich war.
Okay. Na, das ist ja schon mal was Positives, dass du dich da schnell einfügen kannst in diese Rolle und dass du dann auch nicht so schnell aufgibst vor allem, ne? Also wenn ich nicht jemanden neben mir hätte hier wie Ricardo, der mir ständig in den Arsch tritt und sagt, so weiter Fahrrad fahren und weiter treten, ich glaube, dann hätte ich mir auch schon 5-mal ein Auto gekauft.
Ja, ja, ist immer auch cool, wenn man da einen dabei hat. Ja, so ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, auch diese Erfahrung, mal 7 Monate auf sich allein gestellt zu sein, ich möchte sie nicht missen. Also das war schon einfach auch nochmal so ein bisschen so ein neuer Schritt, so ja, auch im Thema erwachsen zu werden. Also einfach wirklich mal komplett auf dich gestellt zu sein, alle Entscheidungen selber zu treffen zu müssen, niemanden dabei zu haben, auf den du dich verlassen kannst. Und man, sagen wir mal, ich glaube, der größte Vorteil vom Alleinereisen ist, dass man viel offener auf andere zugeht. Ja, und viel mehr auch den Kontakt zu Fremden sucht, weil man ja doch, was ja als Mensch immer das Bedürfnis sozialer Interaktion. Und in dem Moment, wo du mit einem Partner oder mit 3 Leuten unterwegs bist, geht natürlich viel deiner Interaktion schon mal intern in der Gruppe drauf. Ja. Und das finde ich ist schon ein Vorteil des Alleinereisens auch.
Aber reist du lieber alleine oder lieber mit jemandem zusammen?
Kann ich gar nicht sagen. Beides hat seine Vor- und Nachteile.
Ja, in Australien hattest du ja dann Marion mit dabei und Alfie.
Genau. Nee, Alfie war in Australien nicht dabei. Der ist am Anfang bei München-Singapur mitgelaufen und bei Deutschland auch ein bisschen mit dabei gewesen für 2 Wochen.
Als du auf deine erste Weltreise gegangen bist, hattest du den Hund auch schon?
Nee, ich habe dann nach dieser 3-jährigen Weltreise Marion in München kennengelernt und die hatte damals Alfie schon 2 Jahre. Und in dem Moment, wo eine Freundin mit Hund hast du dann auch einen Hund. Und so kam ich zu Alfie.
Ja, logisch, ja. Achso, okay, ja. Aber das ist auch eine Variante. Als du in Singapur angekommen bist du noch ein bisschen dort geblieben?
Ja, genau. Genau, Marion kam dann nach Kuala Lumpur geflogen und dann hatten wir, glaube ich, noch 3 Wochen Urlaub in Thailand und Malaysia gemacht.
Bist du auf dieser Reise eigentlich irgendwo mal ein bisschen länger geblieben, weil es dir einfach gut gefallen hat?
Auf der Reise fast gar nicht. Nee, da war schon gereist dann. Also das war dann nicht so wie diese erste 3-jährige Weltreise, wo du dann mal hier und da auch längere Zeit bleibst und dir irgendwie was anguckst oder mal ein halbes Jahr an der Strandbar in Thailand rumhängst. Also da war schon klar auch einfach, dass das dann auch ein Projekt ist und man dann schon auch irgendwie die Reise in einem absehbaren Rahmen zu Ende bringen muss. Also das war dann nicht so, ach, jetzt gefällt es mir hier jetzt gleich mal 5 Wochen, sondern das war dann schon ein bisschen anders.
Also da war das Ziel dann ankommen und das Projekt beenden, den Film draus machen und die nächste Reise schon wieder planen.
Als ich Team München Singapur gemacht habe, da war das echt erstmal, jetzt muss man erstmal gucken, kann man damit Geld verdienen und kann sowas als Beruf funktionieren oder nicht. Damals hatte ich noch gar keine Gedanken an eine neue Reise, da war es echt erstmal so, mal gucken, was passiert. Ne?
Du hast aber auch echt wirklich so in diesem 3-Jahre-Rhythmus hast du, glaube ich. Ne? Du warst 3 Jahre in deine erste Weltreise und dann hast du, oh Gott, in welchem Jahr bist du nochmal hast du die Reise München-Singapur gestartet?
2008 München-Singapur und dann 2012 Australien und 2016 dann Deutschland.
Genau, also du hast diesen 4-Jahres-Rhythmus. Also was kommt 2020? Muss man sich mal überraschen lassen.
Ja, genau, da lassen wir mal überraschen.
Aber erstmal sind wir ja noch, wir sind jetzt in Singapur und da hattest du noch nicht so die Idee von, einer Umrundung von Australien?
Nee, gar nicht. Also ich war ja, wie gesagt, davor schon mal dann ein Jahr in Australien und hatte da eigentlich schon so im Kopf, damals hatte ich es nicht geschafft, ganz herumzuradeln, sondern bin immer nur stückweise gefahren und hatte da eigentlich schon gesagt, ja, eines Tages komme ich mal noch zurück und radel einmal die komplette Insel.
Und mit diesem wundervollen Schlusssatz von Maximilian beenden wir das Interview vom zweiten Teil, wie er von München nach Singapur gefahren ist. Im nächsten Teil geht es dann darum, dass er eine Testfahrt mit dem E-Bike einmal um Australien gemacht hat. Ja, wie es ihm dabei gegangen ist und was er so für Stories zu erzählen hat, das hören wir dann im dritten Teil. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnier doch den Kanal, lass einen Daumen nach oben da und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Also bis dann, ciao!